Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Zu den Reisennotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt Sie Antje Eilroggen. Herzlich willkommen. Die spätsommerliche Wärme ist vorbei, Nebel und herbstliches Grau verziehen sich nicht mehr so richtig und sowieso wird unsere Welt aus den bekannten Gründen gerade mal wieder etwas kleiner. Da trifft es sich doch gut, dass wir in dieser Ausgabe des Sonntagsspaziergangs nicht in die Ferne reisen. Wenn Sie also gerade Lust auf eine kleine Luftveränderung haben, reisen Sie einfach mit uns mit. Tafelberge, tiefe Schluchten, wilde Wälder, glasklare Bäche, malerische Ortschaften und viele Wanderwege. Das alles hat das Elbsandsteingebirge zu bieten. Gelegen in der sächsischen Schweiz, übrigens so benannt von Schweizer Malern aus dem 19. Jahrhundert, die sich hier an ihre Heimat erinnert fühlten, etwa 40 Kilometer südlich von Dresden gelegen. Ganz so einsam und verlassen, wie Caspar David Friedrich die bizarren Felsformationen auf seinen Gemälden verewigte, ist es dort heute nicht mehr. Denn die sächsische Schweiz ist zu einem regelrechten Publikumsmagneten geworden. 1990, da wurde sie zur Schutzzone im Rahmen des Nationalparkprogramms der DDR erklärt. Und heute, drei Jahrzehnte später, leidet der Nationalpark unter seinem eigenen Erfolg. Wanderer und Kletterer kommen aus dem In- und Ausland hierher. Etwa 3,5 Millionen Gäste sind es mittlerweile pro Jahr. Und vor allem das Übernachten geht zulasten von Pflanzen und Tieren. Und seit einigen Tagen brennt es nun auch noch in einem Teil des Parks an der Grenze zu Tschechien. Gefährlich scheint dieser Brand vor allem deshalb zu sein, weil sich die Glut unterirdisch durch den Waldboden frisst. Und dieser besteht Zentimeter dick aus Nadeln und Pflanzenmaterial. Das akute Problem beschreibt auf ganz eindrückliche Weise, dass der Nationalpark an vielen Stellen an seine Belastungsgrenze gekommen ist. Lydia Jacobi und Tobias Barth über den Konflikt zwischen Naturschutz und Naturerlebnis.
Weißig, ein winziges Dorf linksseitig der Elbe. 25 Minuten Fußmarsch sind es vom Kurort Rathen bis hierher, auf die Hochebene, die den Felsformationen des Rauensteins vorgelagert ist. Etwas versteckt hinter den Ausläufern des Waldes steht ein bescheidenes Selbstversorgerhaus, das für zwei Wochen eine Gruppe aus Slowenen, Italienern, Polen, Spaniern und Deutschen beherbergt.
So, welcome everybody to First Day Climbing.
Justus Eggers, Klettertrainer beim Deutschen Alpenverein. Zusammen mit seinen Kollegen vom Verein Jonglerium leitet er das Abenteuercamp für Sozialpädagogen.
Ja, also wir gehen jetzt zum Rauenstein. Das ist eine Übungsstelle. Da gibt es Übungsstellen, sind ausgewiesen als Gebiet, wo man hier anfangen kann zu klettern. Auch die spezielle Ethik und die speziellen Kletterregeln zu erlernen. Und normalerweise klettern wir nur hier an Türmen. Aber dort sind auch ausgewiesene Stellen am Massiv, wo wir klettern.
Do you still need some carabiners?
Die meisten der rund 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind noch nie geklettert. Man steigt in die Gurte, sortiert Seile und Schlingen, kramt in einer Blechkiste nach den passenden Karabinerhaken und Sicherungsgeräten, stopft die Ausrüstung in die Rucksäcke. In Sachsen sei es Tradition, dass Kletterer ihre Seile, Helme und Schuhe nicht offen tragen, sagt Übungsleiterin Leonie Hens.
Yeah, and actually in this area it's like a bit, you know, it's a special climbing area. And one thing is that the tradition is that you are not showing that you are a climber. So you put everything in the backpack and no carabiners and no shoes, no helmet outside.
Dann geht es los. Auf der Treppe hoch zum Raunstein-Plateau herrscht reger Betrieb. Wandergruppen in grellen Outdoor-Jacken schieben sich den Hang hinauf. Ausflügler mit Schoßhündchen, die zum Berggasthaus wollen. Auf halber Höhe geht es rechts über das Geländer zur Abseilübungsstelle. Eine trockene Kiefer umrahmt den Blick auf die berühmte Bastei auf der anderen Elbseite. Justus Eggers zieht das Seil durch die zwei Sicherungsringe und lässt es über den steil abfallenden Felsen nach unten gleiten. Dann startet die erste Kletterin. Behutsam tastet sie sich mit den Füßen über den Vorsprung in der Wand, gibt zentimeterweise das Seil frei.
Okay, just come lower and then try to keep your feet on the rock as long as possible.
Den Stein durchziehen in Längsrichtung tiefe Furchen. Ein Kletterlehrer aus Weißig, der seinen Namen nicht im Radio hören möchte, begleitet die Gruppe. Er deutet auf die Furchen.
Die entstehen dadurch, dass das Seil halt beim Abziehen des Seils darüber gezogen wird. Das veranschaulicht die Sensibilität des Steines. Das ist für Leute, die nicht regelmäßig hier unterwegs sind, vielleicht nicht gleich einsehbar, sage ich mal. Weil man hat im Hinterkopf, ja, naja, hier wird ja schon 150 Jahre geklettert. Das sind halt irgendwann, sind dann hier so ein paar Spuren da. Aber gerade wenn man an anderen Stellen, an Felsen über Kanten klettert, kann es sein, dass da innerhalb von kürzester Zeit ein sehr tiefer Einschnitt im Felsen entsteht.
Der junge Mann aus Weißig beobachtet die Entwicklungen in der sächsischen Schweiz seit langer Zeit. Wie Felsen und Wanderwege langsam erodieren, wie die Szene über die vergleichsweise strengen Kletterregeln im Elbsandsteingebirge diskutiert und sie in der Praxis weiter aufweicht und wie sie mit dem Thema Bofen umgeht, also dem Übernachten im Freien, klassischerweise unter Felsvorsprüngen. Eine Ausnahmeregelung, die eigentlich nur für Kletterer gilt und aus der langen Tradition des sächsischen Bergsports erwachsen ist.
Also ich für mich persönlich muss sagen, ich gehe jetzt inzwischen nicht mehr so gerne Bofen, weil das eben extrem hoch frequentiert ist und die Leute auch ja anscheinend Probleme haben, sich an die Regeln zu halten. Es scheint von außen ziemlich hart, dass durchgegriffen wird mit Polizeihubschraubern und dass die Polizei jetzt im Old Range unterwegs ist. Aber anhand der Waldbrände, die es hier gab und ja, auch der Müllzunahme, will ich jetzt mal sagen, finde ich das vertretbar.
Während er das sagt, fegt am Himmel ein Hubschrauber der Bergwacht vorbei. Sie musste zuletzt häufiger ausrücken. Klettertrainer Justus Eggers gesellt sich zum Gespräch.
Ich glaube, dieses Erlebnis und das Abenteuersuchen und das Reisen ist ja im Moment generell hoch im Kurs. Und ich glaube, deswegen halt so diesen Bofenabenteuer findet, ist auch wunderschön. Und es gibt so wenig Orte, wo man das darf. Darf man halt hier. Und deswegen beim Bofen schon so eine problematische Stelle.
Rückblick, Februar 1990. Damals stellten die Väter des DDR-Nationalparkprogramms dem zentralen runden Tisch ihre Ideen vor. Mehrere Naturräume der Ostländer sollten zu Biosphärenreservaten, Naturschutz und Nationalparks erklärt werden. Der Ministerrat stimmte kurz vor knapp zu. Am 12. September 1990 in der letzten Sitzung des DDR-Gremiums. Michael Freude, einer der Initiatoren des Programms, erinnerte sich 1995 im Interview mit dem ORB an den Tag.
Ich glaube, es war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe da nicht nur Wasser geschwitzt, da waren mit Sicherheit auch ein paar Blutstropfen dabei. Das war so, der damalige Umweltminister sollte das als Gesetzesvorlage einbringen. Und er musste doch tatsächlich kurz nach 10 den Raum verlassen und musste da die Müllfahrer in Berlin beruhigen. Und das dauerte und der letzte Tagesordnungspunkt war schon aufgerufen und drinnen im Sitzungsraum, da raschelte es schon. Es war furchtbar. Und da kamen hetzende Schritte die Treppe hinauf. Der damalige Minister kam angerannt, griff sich das Paket und 7 Minuten später war es durch.
Am 1. Oktober, 2 Tage vor der Wiedervereinigung, trat das Gesetz in Kraft. Innerhalb kürzester Zeit standen 4,5% der Fläche der DDR unter besonderem Schutz, darunter die Kerngebiete der Sächsischen Schweiz. 93 Quadratkilometer bewaldete Hügel, enge Schluchten, Tafelberge, zerklüftete Sandsteinformationen. Im April 1991 wurde der Nationalpark Sächsische Schweiz offiziell eröffnet, mit dem neuen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf.
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir Zukunft auf diesem Planeten nur haben, wenn wir die Grenzen in uns selbst wiederfinden, die wir als natürliche Grenzen durch unsere Technik, durch unsere Wissenschaft überwunden glauben.
Die Grenzen, die Biedenkopf 1991 angemahnt hatte, scheinen sich in den vergangenen 30 Jahren weiter hinausgeschoben zu haben, allein was die Besucherzahlen angeht. Rund 3,6 Millionen Gäste kamen 2019 in den Nationalpark Sächsische Schweiz. Rechnet man das angrenzende Landschaftsschutzgebiet hinzu, waren es über 7 Millionen. Hans-Peter Meyer surrt in seinem Elektroauto die kurvige Straße im Kirnitschtal hinauf. Er ist der Sprecher der Nationalparkverwaltung. Fragt man ihn nach den größten Herausforderungen in der Sächsischen Schweiz, muss er nicht lang überlegen. Die vielen Menschen. Das habe die Corona-Krise deutlich gemacht.
Zu Beginn des Lockdowns, das war fast wie ein Laborversuch. Der war genau zu dem Zeitpunkt, als die Vögel hier, vor allen Dingen unsere 3 Top-Arten, Wanderfalke, Schwarzstorch und Uhu, ihre Brutplätze gesucht haben. Und nachdem die 3 Jahre in Folge abnehmende Brutzahlen hatten, haben die in diesem Jahr viel mehr Bruten angefangen und auch an Stellen, wo die sie lange, ewig nicht mehr angenommen haben. Und das ist für uns ein Zeichen, weil dort eben Wanderwege sind, weil dort Kletterwege sind. Und das ist für uns ein Zeichen, dass es eben was ausmacht, wenn so viele Leute hier im Gebiet sind.
Die Straße windet sich an lichten Berghängen vorbei. Tote Fichten ragen in den Himmel, braungrau und trocken. Die abgeknickten Stämme stapeln sich nach den letzten Dürresommern wie Mikado-Stäbchen im Wald. Aber in den sterbenden Monokulturen suchen sich neue Sprösslinge ihren Platz. Lärchen, Buchen, Birken, Ebereschen. Über einen breiten Forstweg, dann einen immer schmaler und steiler ansteigenden Pfad, geht es hinauf zum Winterstein. Die Sonne steht schon tief im Westen. Trotzdem sind noch Wandergruppen unterwegs.
Darf ich mal fragen, wo es hingeht?
Wir wollen die Hirschbergflüchte da, die Ecke. Also hier Sammlerwand und so.
Aha. Und da offizielle Profe, oder?
Ja, offiziell.
Okay.
Nur wenn dann morgen ein bisschen klettern.
Dann seid ihr die Ausnahme. Ofen ist ja nur für die Kletterer gemacht eigentlich. Ja. Insofern völlig in Ordnung. Viel Spaß.
Dankeschön.
Und die Burfe muss ein grünes Schild haben, das wisst ihr. Ne?
Okay.
58 solcher offiziellen Freiübernachtungsplätze gibt es in der Sächsischen Schweiz, allesamt außerhalb der Kernzone des Nationalparks. Doch die Ranger treffen auch immer wieder Schlafgäste unter nicht gekennzeichneten Felsvorsprüngen an. 2017 zählten sie zwischen März und Oktober etwa 21.000 Bofer, also fast 100 pro Nacht. Die Folge: rings um die Schlafplätze sammeln sich Toilettenrückstände, die Fledermäuse in den Felsritzen werden vertrieben, die Flugbahnen der Vögel gestört, es entstehen immer neue Trampelpfade. Und das größte Problem: in den trockenen Sommermonaten 2018 und 2019 gab es mehrere Waldbrände, ausgelöst durch Gaskocher und Lagerfeuer.
Ja, du guckst bitte genau, wo du bist. Warte schon erstmal daneben. Konzentrier dich. Wenn ich quatschen kann, konzentrier.
Das letzte Stück hinauf auf den Winterstein führt über Treppen und Leitern durch enge Felsklüfte. Zwischen den Spalten eröffnen sich fantastische Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Die untergehende Sonne taucht die vertrockneten Fichten in rötliches Licht. 3 Bofen gibt es am Winterstein. Doch an diesem Abend hat niemand seinen Schlafsack in den Höhlen ausgerollt. Hans-Peter Meyer fährt mit den Fingern durch den Sand. Aschekrümel. Obwohl jegliche Form von Feuer inzwischen verboten ist.
Wenn man draußen ist, und dann gehört für viele das Feuern dazu. Aus meiner Sicht ist das nicht so, sondern gerade umgekehrt. Das Feuer ist das war das erste Mittel des Menschen und gleichzeitig ein sehr effektives Mittel, die Natur zu besiegen. Das heißt, wenn ich Naturnähe wirklich suche, dann muss ich das Feuer weglassen. Sogar die Kerze muss ich weglassen. Weil dann spüre ich Dunkelheit, dann höre ich viel mehr Geräusche.
Wie gelingt es, zwischen den Erfordernissen des Naturschutzes und den Bedürfnissen von Kletterern und Wanderern zu vermitteln? Szenenwechsel. Wir fragen nach beim Sächsischen Bergsteigerbund, der die Interessen von rund 16.000 Bergfreunden vertritt. Der Verein hat seine Büroräume in einer Kletterhalle in Dresden. Hendrik Wagner ist einer der Vorstände, Mitte 40, selbst gern an der Wand. Er scrollt auf dem Handy durch verschiedene Blogs und Internetseiten, die das Freiluftübernachten in der Sächsischen Schweiz als Geheimtipp und authentisches Naturerlebnis anpreisen.
Es wird natürlich dann zum Problem, wenn das Bofen regelrecht zum Tourismus verkommt. Also wenn es dann schon Anfragen gibt von einigen Veranstaltern, ob man beispielsweise so eine Bofe irgendwie in irgendeiner Form vorbestellen kann für eine Schulklasse oder für eine Wandergruppe, dann wird es schon problematisch. Und es zeigt mir auch, dass da die Öffentlichkeitsarbeit schon noch zu wünschen übrig lässt.
Die Nationalparkverwaltung mache da zwar viel, meint Wagner. Mit 14 Rangern ist sie regelmäßig im Wald unterwegs, manchmal auch mit Unterstützung der Polizei. Auch der Bergsteigerbund informiert Wanderer und Kletterer, kümmert sich um die Pflege der Routen oder gibt mit der Felsampel an, wo aktuell geklettert werden darf. Dazu wurden die Ordnungsgelder für illegales Übernachten und Feuern angehoben. Aber reicht das?
Ich glaube, dass es einfach eine Bewusstseinsschärfung dafür geben muss. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir einen Haufen Umweltprobleme haben, man sieht das auch in der Sächsischen Schweiz, es gibt weniger Vögel dort, beispielsweise Schwarzstorch gibt es wesentlich weniger als noch vor Jahren. Der Uhu ist nicht mehr überall zu finden, wo man ihn früher gefunden hat. Und wenn man dieses Bewusstsein schärft und man dafür sorgt, dass man sagt, ihr zerstört sonst irgendwo auch eure eigene Natur, in der ihr sonst gerne unterwegs sein wollt, dann kann man damit vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen sensibilisieren. Das ist zumindest unsere Hoffnung.
Zurück auf dem Winterstein. Nach längerem Aufstieg weitet sich die Spalte zum Gipfel hin. Mit den Händen an der bröseligen Wand drückt man sich hinauf auf das großzügige Plateau. Am Rand krallen sich windschiefe Birken und Kiefern scheinbar im Nichts fest. Dahinter Wald, Sandsteinmassive, der blau-rosa gefärbte Horizont. In den Mauerresten des alten Raubschlosses, das hier einst stand, haben zwei junge Männer ihre Hängematte aufgespannt. Hans-Peter Meyer von der Nationalparkverwaltung geht auf sie zu. Übernachten werden sie hier nicht, sagen die beiden. Sie wollen gleich wieder runter.
Schaffen wir es hier im Nationalpark, eine naturnahe Entwicklung zu ermöglichen, indem wir auch den Menschen sagen, wenn ihr euch so und so verhaltet, dann klappt das auch. Und dann seht ihr vielleicht auch mal wieder selber ein Tier. Deshalb kommt man ja doch hier raus, oder? Und da geht es uns nicht darum, hier Stärke zu zeigen, sondern es geht uns darum, die Leute mitzunehmen und denen die Faszination mit ihnen zu teilen.
Während Meyer redet, verschwindet die Sonne endgültig hinter den Bergen im Westen. Ein blassblauer Schleier legt sich über die Landschaft. Zeit für den Abstieg.
Lydia Jacobi und Tobias Barth erkundeten die Sächsische Schweiz. Ein Ort, der langsam etwas Ruhe braucht vor dem stetig wachsenden Reisebedürfnis seiner Gäste. Wenn mehr Besucherinnen und Besucher auf das eigene Auto bei der Anreise verzichten würden und stattdessen die Bahn nehmen, sei das schon hilfreich, empfiehlt die Nationalparkverwaltung. Stattdessen aber fände man nicht nur Müll, sondern auch Drohnen unter den Bäumen. Wem es nur um Technik und Komfort gehe, der habe hier eigentlich nichts zu suchen.
Die Entwicklung der Menschheit von Erich Kästner. Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun, den Flöhen flohen in zentral geheizten Räumen, Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr, sie jagen und züchten Mikroben. Sie versehen die Natur mit allem Komfort, sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben 2 Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest, sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Licht betrachtet, sind sie im Grunde noch immer die alten Affen.
Als Erich Kästner ein kleiner Junge war, da ist er übrigens mit seiner Mutter viel in die nähere Umgebung Dresdens gereist. Sicherlich auch in die sächsische Schweiz. Vielleicht hat er genau dort seine Lust am Reisen entdeckt. Denn nach dem Ersten Weltkrieg fuhr er liebend gern an die Ostsee, später dann auch nach Paris, Kopenhagen oder ins Tessin, um nur einige Orte zu nennen. Ist gar nicht so bekannt. Aber Reisen spielt in Kästners Briefen und Berichten eine durchaus wichtige Rolle. Er sagte auch vieles in seiner gewohnt kritisch mahnenden, aber doch auch humorvollen Art über den schon zu seiner Zeit stetig wachsenden Tourismus. Zum Beispiel auch das: Die Welt ist rund, man geht auf Reisen, damit sich die Nervosität verliert. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder, dann geht es auf den Tauernradweg in Österreich. Der ist auch deshalb so schön, weil er an den Wasserfällen im Nationalpark Hohe Tauern beginnt und bis Salzburg an der Salzach entlang führt und sogar dann noch bis an der Inn bis nach Passau. Uns reicht heute Salzburg als Endstation und danach wartet dann noch die Picardie auf uns. Bis gleich. We'll be right back. zum zweiten Teil unserer Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt Sie noch einmal Antje Allroggen. Die Heimat des Abenteurers ist die Fremde. Vielleicht haben Sie jetzt im Herbst auch eine Reise in ein fernes Land geplant und mussten jetzt davon Abstand nehmen. Das Schönste am Reisen aber ist die Heimkehr oder auch die Vorfreude und damit verbunden die Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir an das Reisen denken. Und wenn Sie Lust haben, dann stellen Sie sich doch einfach vor, in die Bahn zu steigen und in Krimmel in Österreich wieder auszusteigen. Denn genau dort beginnt gleich nach der Musik unser Radweg, der Tauernradweg. Österreich hat viele Radwege, bei dem Marsch gerade konnte man sich fast immer im Kreis dazu drehen und sie sind oft begleitet von Flüssen. Der bekannteste ist wohl der Donauradweg, aber es gibt auch den Mur, den Drau und eben den Tauernradweg. Er ist 325 Kilometer lang und führt von den Krimmler Wasserfällen im Nationalpark Hohe Tauern bis Salzburg die Salzach entlang und weiter. Dann schon dem Inn folgend bis nach Passau. Oft mit Blick auf schneebedeckte Dreitausender, vorbei an malerischen Dörfern. Und weil man dabei ja auf dem Fahrrad sitzt, hat man die frische Bergluft immer in der Nase. Durchzug gibt es also reichlich und deshalb sind ja gerade alle Formen des Fahrrads sehr beliebt. Und weil man eben auf dem Fahrrad sitzt, ist alles sehr frisch. Radwege, die parallel zu Flüssen führen, haben den Vorteil, dass es immer bergab geht. Muss aber nicht immer so sein. Das hat zumindest mein Kollege Stefan May erfahren, der den Tauernradweg von Krimmel bis Salzburg gefahren ist. Krimmel liegt schon auf 1067 Metern am Talende des Salzachtals und grenzt an das Zillertal und an Südtirol und ist vor allem für seine Wasserfälle bekannt. Sie zählen zu den höchsten Mitteleuropas und stürzen in drei Stufen über 380 Höhenmeter nach Krimmel hinunter. Und an den Talflanken, da stehen wunderschöne Zirbenwälder. Auch das dürfte wunderbar duften, wenn man mit seinem Rad daran entlangsurrt.
Nächster Halt, Krimmel. Dieser Zug endet hier. Das Team der Winzgauer Lokalbahn verabschiedet sich und wünscht noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Stündlich erreicht die schmalspurige Pinzgaubahn das Ende ihrer 53 Kilometer langen Strecke am Talschluss. Eine Stunde und 23 Minuten hat man Zeit, vom Zugfenster aus jene Gegend kennenzulernen, durch die man bald in der Gegenrichtung radeln wird. Die Schaffnerin hilft bei der Entladung der Fahrräder aus dem mitgeführten Radtransportwaggon. Ich habe es noch bequemer, denn ich klopfe an der Pension gegenüber vom Bahnhof.
Hallo! Grüß Gott, auf mich sollte ein Fahrrad
ja, warten. Ja, da ist eins!
So.
Radelst du gleich weiter, oder?
Ja, und es ist ein Genuss, bergab neben der Straße. Ich habe ein nagelneues 27-Gangrad erhalten mit zwei geräumigen Satteltaschen, in denen ich mein Gepäck verstaue. Den 7 Kilometer langen Abstecher zu den Krimmler Wasserfällen habe ich mir versagt. Und am Abend weiß ich, dass ich gut daran getan habe. Die Luft ist klar und riecht nach Land und Urlaub. Mir fällt auf, dass ich das erste Mal eine mehrtägige Radtour unternehme. Bisher waren es lediglich Tagesausflüge. Wald, Neukirchen, ich passiere die ersten Orte, die sich eben noch als Bahnstation vorgestellt haben. In Bramberg fällt der Blick auf einen schneeweißen Gipfel inmitten der felsigen Bergzacken auf der anderen Talseite. Ehrfurchtsvoll nennt ihn der Förster des Nationalparks Rudolf Göstl.
Die weltalte Majestät, das ist der Großvenediger, das ist der höchste Salzburger mit 3657 Metern Seehöhe, der natürlich auch aktuell noch vergletschert ist.
Für Rudolf Göstl sind Radfahrer schon lange ein gewohntes Bild. Allerdings kämen sie, seit es E-Bikes gibt, inzwischen immer tiefer in die Täler, dorthin, wo früher den Radlern schon lange die Puste ausgegangen ist. Was nicht immer ein Vorteil für die unberührte Natur im Nationalpark ist. Direkt am Fluss führt der Salzach-Radweg, dessen Schilder aber leicht zu übersehen sind. Das mag daran liegen, dass die etwas größeren grünen Schilder des Tauernradwegs die Radtouristen wohl aus wirtschaftlichen Gründen durch die Dörfer an der Strecke lotsen. Da die Dörfer meist an den Hängen liegen, muss ich in Hollersbach erstmals schieben. Der Wetterbericht hat für die zweite Tageshälfte Schlechtwetter vorhergesagt. Über den Bergspitzen hinter mir ziehen sich dunkle Wolken zusammen. Ab Mühlbach bekomme ich es mit Gegenwind zu tun, obwohl es im Radführer beruhigend geheißen hatte, dass die Wahrscheinlichkeit, Rückenwind aus dem Westen zu haben, groß sei. Irrtum. Auf dem Tauern tut's schauern, heißt es im Lied. Mittersill, Stuhlfelden, Uttendorf. Ich nähere mich dem heutigen Etappenziel mit der Schlechtwetterfront im Nacken, einer schmutzig-grauen Wand über dem Talschluss. Ich trete in die Pedale. Das Hinterteil schmerzt, der Wind pfeift, aber der ferne Kirchturm von Niedernsill will nicht näher rücken. Kaum habe ich das schützende Dach erreicht, bricht ein heftiges Unwetter mit Blitz und Donner los. Erschöpft schlafe ich sofort im Gästebett von Freunden ein. Tags darauf erinnert sich Gastgeberin Monika Wallner beim Frühstück an das erste Mal, als sie mit der Familie auf dem Tauernradweg unterwegs war.
Das ist jetzt schon lang her, weil die Kinder sind jetzt schon erwachsen und haben selber schon Kinder. Und da waren sie so 5 und 7 Jahre alt. Dann sind wir mit der Pinzgerbahn von Niedernsee auf Krimi gefahren und haben den Weg mit der Rahl heruntergemacht. Und es war ein heißer Tag, natürlich waren wir mehreren Tage auf dem Weg. Die Kinder waren am Anfang sehr motiviert, das hat dann natürlich nachgelassen. Aber mit den Pausen und so war das echt ein toller Tag.
Es hat abgekühlt. Nach dem Unwetter vom Vorabend haben sich die Hänge zu beiden Seiten des Tals Wattebalkone aus Wolken geschaffen. Es riecht nach feuchtem Gras und Kuhmist. Plötzlich eine Sperre des Waldweges. Überschwemmung steht auf einem Schild. Ich versuche trotzdem mein Glück, zumal mir andere Radler entgegenkommen. An einer unübersichtlichen Kurve hat ein Rinnsal zur Linken den Weg überschwemmt. Ich riskiere es und fahre langsam durch das unbekannte Gewässer. Schnell hätte ich es tun müssen, denn hinter der Kurve ist alles wieder trocken. So aber patsche ich mit jedem Pedaltritt knöcheltief ins Wasser und habe für den Rest des Tages nasse Füße. In Zell am See, das die Einheimischen wegen der üblicherweise zahlreichen arabischen Touristen spöttisch Selamse nennen, führt der Weg zwischen See- und Eisenbahnstrecke entlang. Hinter Maishofen lockt ein Gasthof am Hang, Schloss Kammer, der mit seiner überquellenden Blumenpracht wie ein Freilichtmuseum wirkt. In der niedrigen Wirtsstube setze ich mich in eine Ecke, verstohlen im Schneidersitz, um die Füße zu trocknen, bestelle ich Kass-Pressknödelsuppe und Schottennudeln, also Spätzle mit Räucherkäse. Es ist Freitag 15 Uhr, als ich durch Marialm fahre und die Glocken der Wallfahrtskirche mit ihrem nadelspitzen Kirchturm läuten. Das Steilstück hinter dem Ort muss ich wieder schieben. Ärgerlich, wenn dann die Rentner auf ihren E-Bikes an mir vorbeiziehen. Aber mit vollen Satteltaschen zu radeln, ist es wie Wandern mit Koffern. Auf Saalfelden zu läuft es bergab und dann stehe ich mit dem Rad und ratlos auf dem Rathausplatz. Das komme täglich vor, trösten mich später Einheimische. Wieder einmal hat die Beschilderung ausgelassen. So wie gestern zieht sich das letzte Stück des Tages. Diesmal will der Kirchturm von Leogang nicht näher rücken. Am Ortseingang steht der wuchtige Bio-Bauernhof von Sebastian Herzog, in dem er mit seiner Frau, den drei kleinen Töchtern und einigen Feriengästen wohnt.
Ich glaube, im Sommer jeder zweite Urlaub hat irgendwas mit dem Rad zu tun. Ob er jetzt unbedingt da sie über so eine Schanzen drüber haut oder geht einfach nur Radfahren. Generell ist der ganze Sommertourismus unheimlich wiederbelebt. Diese Sommerfrische, die es einmal gegeben hat, die dann einmal unpopulär geworden ist in den 90ern, ist wieder voll da.
Am nächsten Tag bin auch ich wieder voll da. Die Sonne scheint, das steinerne Meer und die Leoganger Steinberge präsentieren sich als Ansichtskartenmotiv. Von Zell am See bis Salzburg folge ich nicht mehr der Salzach, sondern der Saalach über das kleine deutsche Eck. An der Kasse der Seisenbachklamm darf ich meine Satteltaschen einstellen, bevor ich mich über Holzsteige auf stählernen Traversen durch den kalten Einschnitt zwischen glatten Felswänden drücke, die über dem Wanderer zusammenzuwachsen scheinen. Unter mir sprüht, rauscht und donnert es. Gerade noch türkisgrünes Wasser stürzt weißgischtig in die Tiefe. Im Garten des Cafés an der Klamm sitzt ein Paar im Radlerdress. Tagesausflügler aus Saalfelden.
Wir haben nur eine kurze Distanz gemacht bis zum Café am Nachmittag, die 16 Kilometer hin und retour, also sind es 32 Kilometer.
Ich bin weniger fürs Bergfahren, also eher herunten am Radweg.
Ein paar Radumdrehungen weiter liegt auf der anderen Straßenseite die Lamprechtshöhle, ein 55 Kilometer langes Höhlensystem, von dem nur 700 Meter öffentlich zugänglich sind. Wieder ist es die Macht des Wassers, die sich einen Weg durchs Gestein gebohrt hat, diesmal allerdings unter Tag. Die Grotte wird zum Dom, Stiegen klettern die schräge Halle empor. An einem Rastplatz im Wald sitzt wieder ein Radlerpaar, ebenfalls aus der Gegend.
Gestartet sind wir in Golding-Abtenau und wir fahren bis Saalfelden.
Wie weit sind Sie schon gekommen von Saalfelden aus?
Bis Grado.
Das heißt, Sie sind passionierte Radfahrer?
Ja, seit letztem Jahr.
Es sind in erster Linie Österreicher, die in diesem Jahr hier Urlaub machen. Auch Deutsche aus den angrenzenden Landkreisen. Ein paar hundert Meter weiter zweigt eine Waldstraße zur Jausenstation Vorderkaser ab. Ich nehme Platteln, auf Hochdeutsch Blätter, frittierte mit Fleisch gefüllte Krapfen. So gestärkt wage ich mich an eine Durchquerung der Vorderkaser Klamm gleich gegenüber der Jausenstation. Hoch über der Schlucht führen die Holzstege, es spritzt und tropft von oben aus den nassen Felswänden. Mitunter hängt ein Steinbrocken zwischen den aufragenden Naturmauern fest. Weit unten hat das Wasser Becken und Tobel ausgewaschen, Rücken glatt geschliffen und Schneisen ins Gestein gegraben. Ich radle in den Abend durch St. Martin und Lofer mit seinen stämmigen, alten, bunt bemalten Häusern im Zentrum. Ein paar Kilometer sind es noch bis Unken und wieder spüre ich meinen Körper, schlapp und schmerzhaft. Der Kirchenwirt liegt erwartungsgemäß neben der Kirche und die steht am Berg. Letztes Mal schieben für heute.
Manche buchen halt vorher schon, die sind sehr geplant, manche verlassen sich einfach ein bisschen auf gut Glück. Die kommen einfach so vorbei, was oft einmal einen Sinn macht, weil man nicht ganz genau weiß, wie weit schafft man es oder wie weit schafft man es nicht. Manche rufen auch ganz kurz verloren und geht's, schaffen wir es noch bis unten? Ich sage, der hört das schon. Und so bringt es uns eigentlich schon was, weil für uns sind es halt einfach so Lückenfüller noch dazu. Und insofern, ja, sind wir eigentlich zufrieden, wenn wir auch Führradlfahrer da haben.
Sagt Elisabeth Lerchner vom Kirchenwirt. Am Morgen des nächsten Tages beginne ich die vierte und letzte Etappe. Gleich hinter Unken verlasse ich an einem Schild mit der Aufschrift Staatsgrenze Österreich auf einem Wiesenweg. Ab nun sind die Ortstafeln gelb und der Fleischhauer heißt Metzgerei. Da der Radführer eine Berg- und Talstrecke ankündigt, weiche ich für die nächsten 2 Kilometer auf die kurvenreiche Bundesstraße aus. Da fahren allerdings wochentags reichlich LKWs, am Wochenende Motorräder. Umso erholsamer ist es dann, das Teilstück im Wald am Saalach-Stausee entlang zu surren. Bad Reichenhall, gleich anschließend, ist ein urbaner Gegenentwurf aus einer anderen Zeit. Salziges Wasser tropft über Reisig in einem Gradierwerk im königlichen Kurpark des Bayerischen Staatsbads. Mondäne Kurortpatina, elegant aufpoliert. Die Staatsgrenze hinter Marzoll ist unsichtbar. Allerdings wird Salzburg von seiner langweiligsten Seite her angesteuert. An der Autobahn, am Flughafen vorbei. Zudem brennt die Sonne vom Himmel. Andererseits gelange ich auf dem Radweg direkt an mein Ziel, mitten ins Zentrum der Stadt. Beim Einbiegen auf den Cayetanerplatz erklingt Musik. Unter einem der Sonnenschirme vor dem Wirtshaus Hinterbrühl spielt eine Musikgruppe auf. Mit weißer Kreide steht auf einer Schiefertafel geschrieben: Weißwurst shoppen ab 10.30 Uhr. Naja, man ist ja auch nur einen Wadenkrampf weit von Bayern entfernt.
Wenn auch gelegentlich ratlos auf dem Rad, ist ja auch Teil des Erlebnisses. Stefan May hat es geschafft und ist mit seinem Fahrrad in Salzburg angekommen. Und mein Kollege, der heute die Sendung fährt, sagte mir gerade, das mache er auch mal. Wer jetzt nach Frankreich reisen möchte, gerade erst hat ja die Bundesregierung mehrere Regionen in der EU zu Risikogebieten erklärt, darunter auch viele Regionen in Frankreich. Dort sollte man im Moment also besser nicht hinreisen. Der könnte sich vielleicht für die Picardie entscheiden. Sie gehört nicht zu den Gebieten mit hohen bzw. stark steigenden Infektionszahlen, weil es hier doch recht ländlich ist. Viele Äcker, freie Flächen. Touristisch überlaufen ist diese Gegend sowieso nicht, anders als der Süden, in dem die Menschen im September fast ein wenig erleichtert sind, wenn der große touristische Ansturm vorüber ist. So war es zumindest wohl in allen Sommern vor 2020.
Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid, au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. Short trop long, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage.
In diesem Jahr geht es also weniger unter die schattenspendenden Olivenbäume im Süden als in den Norden Frankreichs, zum Beispiel in die Picardie. Sie umfasst die Departements Aisne, Oise und Somme und reicht von der Île-de-France bis zur belgischen Grenze und zum Ärmelkanal. Viele verbinden die Gegend vor allem mit den Kämpfen, die hier entlang der Somme während des Ersten Weltkriegs stattgefunden haben, und mit den Getreidefeldern und Wiesen, die das flache Land durchziehen, dazwischen einige Sümpfe und Pappelwälder. Aber die Picardie hat auch eine schöne Küste mit endlosen Sandstränden zu bieten. Dazu alte Fachwerkhäuser, sogar die eine oder andere prächtige Jugendstilvilla. Und die Region verfügt über den einen oder anderen berühmten Dichter. Jean de La Fontaine sammelte an den Ufern der Marne Inspirationen für seine Fabeln und Victor Hugo Geld für die Restaurierung der Kathedrale von Laon. Und Marcel Proust zitiert in seiner Suche nach der verlorenen Zeit die Fassade, die von biblischen Tieren und Propheten geziert wird. Also alles durchaus eine Reise wert. Wenngleich die Badeorte zum Teil Namen tragen, die nicht immer ganz so leicht für uns auszusprechen sind. Rocco Tide machte eine Entdeckungstour an die Küste der Picardie und fragte auch andere Reisende nach der Schönheit des Reiseziels.
Mir gefällt die Küste, das Meer, ist eine sehr schöne Landschaft mit den Kreidefelsen, die man hier sehen kann. Für die Kinder ist es super und es gefällt uns auch, dass es hier nicht so überlaufen ist wie sonst vielleicht.
Sagt eine Touristin. Sie und ihre Familie kommen aus Dinslaken und sind sehr angetan von Mers-le-Bon, einem kleinen, aber berühmten Ferienort der Picardie, direkt an der Grenze zur Normandie. Schon im 19. Jahrhundert fuhren reiche Pariser hierher und bauten ihre geschwungenen, reich verzierten Villen in bunten Farben direkt an den Strand.
Inzwischen muss man sagen, hat er ein bisschen morbiden Charme. Der Jugendstil-Pomp der vergangenen Zeiten ist ja eher verfallen. Aber insgesamt atmet das doch schon noch so ein bisschen von der Siècle-Charme.
Ergänzt der Vater der Familie, der seinen Namen nicht im Radio hören möchte.
Wir sind ganz gezielt hierher gefahren, weil wir schon häufiger hier waren und hatten das Haus auch schon vor über einem Jahr reserviert. Also das hatte mit Corona jetzt nichts zu tun.
Gerade setzt die Flut ein. Und die vielen Steine machen das Baden nicht ganz leicht. Aber
wenn Ebbe ist, ist ja auch Sand. Also dann kommt man ganz gut rein, aber man muss sich natürlich an die Gezeiten halten. Aber das können wir von der deutschen Nordseeküste, da ist auch nicht anders. Hier an den Steilküsten entlang zu wandern, wenn Ebbe ist, ist herrlich. Und ist auch für die Kinder schön. Die Picardie hat sicher auch was zu bieten, aber so insgesamt Normandie und Bretagne sind sicherlich die bekannteren Gebiete.
Reisende aus deutschsprachigen Ländern, die den Norden Frankreichs besuchen, lassen die Picardie oft links liegen. Dabei gibt es hier in den küstennahen Orten einige Besonderheiten, die es sonst nirgendwo in Frankreich zu bestaunen gibt. Viele Reisende sind derzeit mit dem
Wohnmobil unterwegs und fahren einfach die Küste ab und lassen uns ein bisschen treiben.
Betont gut gelaunt Christian aus Salzburg. Seine Frau Christiane ergänzt.
Wir sind einfach am Strand spazieren gegangen, auf den Klippen. Wir lieben den Norden.
Zu der geschlossenen, denkmalgeschützten Jugendstilfront zum Meer meint Christian.
Das ist fast ein bisschen wie Disneyland, wenn man da so die Flucht runter sieht, weil es so ganz ist. Und das Schöne ist, dass hier nicht alles voller Restaurants und Geschäfte ist, sondern es sind wirklich so Wohnhäuser. Das ist sehr, ja, sehr hübsche Anmutung. Gefällt uns gut, kann ich nur empfehlen.
Ich heiße Didier Lyon. Ich arbeite hier im Touristenverkehrsbüro in Olt. Wir heißen Balkon sur Mer, ja.
Olt, der Balkon zum Meer. Da haben sich die Marketing-Experten was Schönes ausgedacht. Aber es stimmt. Man kann an kleinen Tischen sein frisches Baguette mit Käse oder regionalem Lammfleisch sowie Oliven essen und dazu Cidre trinken. In der Ferne am Horizont sieht man die Sonne im Meer versinken. Wie in Zeitlupe. Als ob sie sich nur für uns in Szene setzt. Ganz langsam geht sie unter. Rechts und links vom Platz am Meer umrahmen uns die blendend weißen Kreidefelsen.
Wir sagen Cliff, natürlich, und die Natur. Geschichte über Victor Hugo hier.
Der berühmte französische Romancier war hier im September 1837 und schrieb auch etwas über Old.
Nur einmal und die können besichtigen Ort einen kleinen Part, kleine Geschichte über die Region.
Auch die mittelalterliche Kathedrale im Zentrum ist sehenswert. Nur Didier kann gerade nicht finden, wann sie gebaut wurde.
Nein, es ist ein kleines Datum hier.
Die ältesten Urkunden datieren die Stadt ins 12. Jahrhundert. In dieser Zeit wurde auch der Grundstein zum Gotteshaus gelegt. Im Vergleich zum Vorjahr seien etwa 20-30% weniger Touristen in Old, erklärt Didier auf Nachfrage. Er empfiehlt unbedingt, dieses Mal auf Englisch, einen Besuch der
Better some, it's very beautiful and so different, because
Die Bucht der Somme sei sehr schön. Ganz unterschiedlich zur Steilküste hier eine flache Region nahe der Stadt Saint-Valery-sur-Somme mit ihrer geschlossenen Stadtmauer. Fahren Sie unbedingt dorthin. Dort gibt es sehr viele Robben. Bevor wir dem Tipp von Didier folgen, machen wir einen Schlenker nach Rue. Die Kleinstadt wurde im 9. Jahrhundert von Wikingern gegründet. Sie kamen aus Rue in Jütland. Noch heute soll es in Rue Familien geben, die einen dänischen Namen in französischer Version tragen. Rue hat drei bedeutende Baudenkmäler. Zuerst besichtigen wir die beiden wunderschönen Kapellen. Eine ist im Stil der flämischen Gotik gebaut und hat innen und außen ein ansprechendes Bildprogramm. Sie wurde als Wallfahrtskirche für Pilger errichtet, die am Kreuz von Saint-Esprit beten wollten. Das dritte Bauwerk ist der berühmte Belfried von 1220. Er ist UNESCO-Weltkulturerbe und ziert jede Postkarte der Stadt. Und es gibt ein kleines, besonderes Museum. Madame de Marie gibt eine Einführung. Die Brüder Caudron, Gaston und René wurden hier vor den Toren der Stadt geboren. Sie waren Flugpioniere und auf den Spuren der Amerikaner Wright und des Deutschen Otto Lilienthal. In der Sombucht beobachteten sie Vögel und studierten ihren Flug. 1909 bauten sie ihr erstes Segelflugzeug. Später einen Doppeldecker, die Caudron G3, die im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kam. 1910 gründeten sie ihre Flugzeugfabrik in Rue, wo über 10.000 Flugzeuge gebaut wurden. In ihrer Pilotenschule bildeten sie bis 1939 über 9.000 Piloten aus. Darunter waren auch einige Pilotinnen, wie Bessie Kuhlmann, die als erste farbige Frau Karriere im Kunstflug machte. Andere Damen aus dieser Fliegerschule stellten viele Rekorde auf, überquerten zum Beispiel als erste die Anden von Peru nach Chile. 1933 übernahm Louis Renault die Aktienmehrheit an Caudron. Gaston fiel 1915 im Weltkrieg, mort pour la France. René starb 1959. Beide Brüder sind in Rue beerdigt.
Voilà les grandes lignes de l'histoire Caudron.
Weil das der Ort ist, den wir als ersten erreichen von zu Hause an der französischen Küste. Das ist am nächsten, sind knapp 900 Kilometer, kann man in anderthalb Tagen mit dem Wohnmobil machen. Und es ist einfach schön hier. Der Blick in die Bay ist gigantisch.
Schwärmt Gerhard aus Kempten.
Also wenn man die Franzosen dann erlebt, wie sie mit Eimerchen und Rechen und Hacke hier rausziehen bei Ebbe, um alles, was kreucht und fleucht, zu sammeln und dann zu verspeisen, ist einfach schön, begeisternd.
Und seine Frau Reinhild ergänzt.
Also die haben die Robben hier beobachtet, junge Leute, Volontäre und gezählt und wir durften die dann auch sehen. Nein, eine Führung haben wir leider keine mitgemacht.
Wir wissen, dass es die Naturschützer hier gab, hoffen, dass es die auch dieses Jahr gibt. Die stehen vorne an der Pointe und haben ihr großes Fernrohr aufgebaut und sind auch bereit, jederzeit Auskunft zu geben.
So viele Robben sieht man sonst nirgends in Frankreich.
Nur hier an der Baie de Somme ist einmalig. Diese Baie-Mündung, diese Baie de la Somme ist einfach schön.
Mit der Somme verbinden historisch Interessierte vor allem eines.
Die Schlachten an der Somme, die waren legendär. Viele Tote, klar. Das war hier ein geschichtsträchtiges Terrain. Die wenigsten kommen deshalb hierher.
Junge Leute. Und gleich ein Bunker noch am Strand liegen. Es erinnert natürlich an weniger schöne Zeiten.
Das Landesinnere findet das Lehrerehepaar Reinhild und Gerhard bis auf einige Kathedralen wie die berühmte in Amiens nicht so aufregend.
Na, Picardie selber ist nicht so schön. Landschaftlich nicht so begeisternd. Flach, viel Getreide, flach und viel Getreide.
Also wenn wir irgendwo durchfahren und es ist einfach nur Flachland und nichts los, dann sagen wir, ah, ziemlich picardisch hier. Das ist bei uns schon sprichwörtlich.
Es gibt aber auch Dinge, die Reinhild aufregend findet.
Was ich auch interessant finde, ist zum Beispiel der Leinenanbau. Weil man das ja bei uns gar nicht mehr sieht, obwohl das Allgäu früher auch das blaue Allgäu war mit Leinenanbau. Aber hier gibt es es eben noch.
Das Paar aus Bayern schwört auf den Norden Frankreichs.
Bretagne, Normandie, Auvergne, Bordelais, Atlantikküste, aber weniger den Süden. Also le Sud de la France hat uns nie gereizt.
Dass viele Reisende, selbst Franzosen, die Picardie links liegen lassen, bestätigt auch Gérald. Der gebürtige Kameruner arbeitet in Paris, lebt aber in der Picardie. Zusammen mit seiner Frau hat er gerade eine Tour zu den Robben unter Anleitung von Patrice gemacht. Er weiß auch nicht, warum es so ist, dass viele diesen Küstenabschnitt verpassen, obwohl es hier so viel zu sehen gibt. Die Natur, die Tiere, die vielen Aktivitäten, das gesunde Essen aus dem Meer, schwärmt Gérald.
Mais je suis guide nature depuis, on va dire, ma jeune enfance. Hein.
Patrice ist schon in Rente, aber seit 51 Jahren arbeitet er hier als Natur- und Robbenführer. Er berichtet, wie viele Tiere es hier gibt.
640
Graurobben und etwa 300 Kegelrobben. Bei der Übersetzung hilft Gérald.
From Paris, Giro Picardie, and my work for in Paris. I discover for the first time, wonderful and pure kind of life.
Pour les phoques, on doit être à peu près une trentaine de guides Kalinat, hein, guides certifiés par le ministère de l'Environnement.
Es gibt hier etwa 30 Naturführer, die vom französischen Umweltministerium ein extra Zertifikat haben, um hier Besuchern die Robben zu zeigen. Es ist die größte Population von Robben in ganz Frankreich.
De France, oui, c'est la plus grosse population, oui. Cette année, c'est très moyen, puisque avec le Covid. Mais sur une bonne saison, on doit bordurer entre 10 et 20 000 personnes.
Jedes Jahr kommen über 200.000 Menschen hierher, um die Robben zu beobachten.
Juillet, à partir du mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet et 11 novembre.
Die Saison geht im April los und geht über die Sommermonate bis zum November. Wer ein besonderes Erlebnis hier oben an der Kanalküste sucht, der sollte zum Abschied die historische Eisenbahn nicht verpassen. Sie umrundet das Naturreservat der Sombucht mit den vielen Vögeln, Schafen und Robben. Paris 1906 ist auf dem grünen Kessel zu lesen. Drei im Gesicht rußgeschwärzte Männer kümmern sich um die Beladung mit Wasser und Kohle. Es dampft und zischt. Lukas, der Lokomotivführer, fällt einem dabei ein. Erinnerungen aus Kindheitstagen steigen in vielen Erwachsenen auf, als noch Dampfloks von Bahnhof zu Bahnhof fuhren. Nun stehen sie nur noch saisonal, von Juni bis Oktober für Touristen bereit. Die Fahrt über Valery-sur-Somme geht teilweise durch die Dünen, bis nach Cailleux-sur-Mer. Erwachsene zahlen 15 und Kinder 11 Euro. Es ist ein traumhafter Abschied von der Küste der Picardie und wird lange in Erinnerung bleiben.
Die Reise ist eine Art Tür, durch die man die Realität verlässt, als ob man in eine unerforschte Realität eindringen möchte, die wie ein Traum erscheint, so sagte es Guy de Maupassant. Rocco Tiede machte uns näher mit der Picardie und ihrer Küste bekannt. Und wer dort in diesem Jahr noch hinfährt, hat vielleicht Zeit, in Amiens Station zu machen. Das lohnt sich gerade besonders, denn 2020 feiert die Stadt den 800. Jahrestag der Grundsteinlegung seiner gotischen Kathedrale. Und nicht nur das, nach mehrjähriger Schließung hat jetzt auch das Musée de Picardie wieder eröffnet. Das Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Das Gebäude war nämlich während der Kriege immer wieder beschädigt worden. Im Zweiten Weltkrieg musste die Sammlung evakuiert werden. Und von diesem Kulturort geht es jetzt an einen Ort in Berlin, der schon seit Jahrzehnten identitätsstiftend ist. Wie wichtig für Berlin urige Orte waren, natürlich gepaart mit der ureigenen Berliner Schnauze, das wissen wir bis heute aus den vielen Liedern aus dieser Zeit. Hier eins von Bruno Fritz, der sich selber gerne auch als Berufsberliner bezeichnete.
In unserer Vier-Sektoren-Stadt ist immer etwas los. Wenn einer was geredet hat, dann schreien die anderen bloß. Der eine lebe hoch, der andere aber hoch. Von früh bis spät derselbe Ton, die Leier kennen wir schon. Wir haben alles vierfach hier, nur Ruhe haben wir nicht. Doch wenn du denkst, das ärgert mir bestimmt, dann irrst du dich. Immer ran, sieh dir das Theater an. Immer her, ruft der Berliner Bär. Wenn man hoch von uns denkt, wir sind doof, Viere haben uns gelenkt und wie doof. Auf den fünften kommt es an. Nett sind wir. Wisst ihr was? Merkt euch das. Nett sind wir. Immer her, ruft der Berliner Wehr. Wenn man auch von uns denkt, wir sind doof. Vierer haben uns gelenkt und wie doof. Auf den Fünften kommt es an. Nett sind wir. Wisst ihr was? Merkt euch das. Nett sind wir.
Die Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz ist nie allein. Immer wird sie bevölkert von Menschen, die auf jemanden warten oder auch nur Schutz vor Regen oder Wind suchen. Und während sich die Menschen hier treffen oder warten, tickt die Uhr immer weiter und ist dadurch selber in die Jahre gekommen. Im vergangenen Jahr hat sie ihren 50. Geburtstag gefeiert. Die DDR hatte den Platz nach dem Krieg neu gestaltet. Hier sollten die Menschen der Zukunft flanieren. Und als Arbeiter beim Umgraben des Platzes auf die Reste einer alten Säule stießen, handelte es sich um ein altes Thermometer. Das sollte verraten, ob man für die Außentemperaturen richtig angezogen war oder nicht. Und da wurde die Idee einer mondänen Uhr geboren. Eine Uhr, ein sichtbares Zeichen für die wissenschaftlich-technischen Errungenschaften des Sozialismus, sollte also her. Der Designer Erich John setzte diese Vorstellung um. Das war in einer Planwirtschaft gar nicht so einfach, aber die Uhr ist immer noch da und Götz Gerson setzt ihr nun ein kleines Denkmal.
Die Weltzeituhr steht am Alex und hat eine ganz tolle Ausstrahlung, weil man also wirklich alle Länder mal die Uhrzeit sehen kann. Und in dem Zusammenhang kann ich nur erwähnen, dass sich Freunde von mir auch dort getroffen, kennengelernt haben und jetzt da so ein Paar sind. Und das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen.
Denn seit 1969 ist die 10 Meter hohe Weltzeituhr ein beliebter Treffpunkt für Berliner und Touristen auf dem Berliner Alexanderplatz. Im Herbst 1989 trafen sich dort sogar ungewöhnlich viele Menschen. Das Bauwerk besteht aus einem rotierenden Zylinder mit 24 Ecken. Er steht auf einer Säule. Jede der Ecken ist mit Aluminiumplatten verkleidet und farbig emailliert. Die 24 Teilstücke stehen für die 24 Zeitzonen. Auf den Aluplatten stehen Städtenamen aus den Zeitzonen. Im Zylinder dreht sich ein Ring. Er zeigt die momentane Uhrzeit in der jeweiligen Zone an. Das war gar nicht so einfach, in der ehemaligen DDR herzustellen, erinnert sich der Konstrukteur Erich John. Von sogenannten Feierabendbrigaden wurde sie gebaut.
Und dass sie uns gestatten, also die Feierabendbrigaden, die Maschinen alles zu benutzen. Und wenn wir diese Voraussetzungen erfüllt bekommen, würden wir versuchen, die Uhr nach Feierabend in 9 Monaten zu bauen.
Das alles klappte aber und rechtzeitig zum 20. Jahrestag der DDR war die Uhr fertig. Erich John war damals Dozent für Formgestaltung an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Weißensee. Rund 120 Fachleute von verschiedenen Gewerken bauten dann unter seiner Leitung die Weltzeituhr. Übrigens auch der Fernsehturm wurde im Rahmen der Umgestaltung des Alexanderplatzes im Sinne der sozialistischen Moderne in jenen Tagen eröffnet. Erich John geht noch heute ab und zu seiner Uhr.
Und mich geärgert darüber, wie sie verkommt, wie die Leute da alles ranschmieren können und seiner sich drum gemacht. Aber inzwischen ist sie ja zum Denkmal erklärt worden und da steht unter Denkmalschutz. So wird natürlich jetzt sehr gewartet und ist alles okay, in Ordnung. Ja, obwohl man natürlich bei solchen Großdemonstrationen, wie wir es jetzt wieder hatten, die war immer im Mittelpunkt, jetzt wieder Corona, dann sehr viele Menschen sich da aufhalten. Zum Beispiel ist schon mal eine der Normaluhren geklaut worden, Silvester.
Die Technik der Uhr ist in einem Raum unterirdisch untergebracht, denn in regelmäßigen Abständen muss die Weltzeituhr gewartet werden.
Es wird überprüft, ob die Beleuchtung funktioniert, überall. Fällt ja öfters mal aus, was mich dann auch ärgert, wenn nachts oder abends ist ja sehr gut die Uhr in einem anderen Zustand, sehr gut zu sehen, sehr wirkungsvoll. Fällt Beleuchtung aus, muss also ersetzt oder ergänzt werden. Muss sauber gemacht werden natürlich, der Staub und der Dreck im Zentrum, innen auch. Ja, und dann waren natürlich inzwischen die Motoren mal zu ersetzen. Ja, die läuft ja schon über 50 Jahre. Gesteuert ist das Ganze von dem Elektromotor aus mit einem Getriebe. Ein Trabantgetriebe, ein umgebautes, auseinandergenommenes, umgebautes, neu zusammengebautes Trabantgetriebe steuert diese Weltzeituhr.
Weil damals in der DDR keine Kugellager aufzutreiben waren, wurden sie in Dortmund gekauft für 10.000 Westmark. Schon damals war die Uhr also eine Ost-West-Geschichte. Immer wieder gab es später Anfragen, ob John die Weltzeituhr für andere Städte bauen könne. Diese wurden aber abschlägig beantwortet. Nach der Wende wurde die Uhr restauriert. Weitere Städte wurden auf den Aluminiumplatten ergänzt oder umbenannt. Aus Leningrad etwa wurde St. Petersburg und aus Alma-Ata in Kasachstan Almaty.
Der Umbruch in der Sowjetunion, jetzt Russland, da sind ja eine ganze Reihe von Städten. Katharinenburg, Leningrad, es gibt noch mehrere. Auch in Afrika sind eine ganze Reihe von Städten dazugekommen. Auch politische Situationen haben sich verändert und damit auch die Namen. Also wie gesagt, alle 10 Jahre ist der aktuelle Zustand herzustellen.
Sammler kennen die Weltzeituhr bestimmt auch. Münzen und Briefmarken tragen ihr Bild.
Für mich ist die Weltzeituhr ein Sehnsuchtsort. Als ich als Teenager da stand, habe ich immer die vielen Orte gelesen und wusste, dass es wahrscheinlich ganz viele Städte davon gibt, die ich nie bereisen kann als Ostbürger.
Eine Uhr und ihr Platz als Sehnsuchtsort für eine andere Welt. Götz Gerson besuchte die Weltzeituhr und ihren Erfinder in Berlin. Und wer sich für Berliner Geschichten in Bildern erzählt interessiert, der kann gerade in den Rheinbeck-Hallen eine Ausstellung sehen mit Fotografien vom Krieg und dem Neuanfang, vom Aufbruch, vom Tatendrang. Vieles in Reportageform erzählt. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Sonntagsspaziergangs angelangt. In der kommenden Woche wollen wir an der Sonnenspitze bergsteigen. Dann geht es auf das Ehrwalder Matterhorn, zumindest einen Teil davon. Und wir wandern auf dem Panoramaweg in Altmühltal. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Thank you.